Sehr geehrter Herr Leitz, vor 2 Monaten ist mein Vater verstorben. Sein Tod kam für uns sehr plötzlich. Ohne den Brief des Nachlassgerichts wüsste ich vielleicht gar nicht, dass er verstorben ist. Nach der Scheidung meiner Eltern hat mein Vater noch einmal geheiratet. Seiner neuen Frau hat er alle Kontovollmachten übertragen und ihr in einem selbstverfassten Testament sein gesamtes Vermögen hinterlassen. Aber es steht mir doch ein Pflichtteil zu. Wie kann ich an mein Erbe kommen? Mit freundlichen Grüßen, Miriam H.
Lass dir nichts gefallen. Heute mit dem Rechtsanwalt Dr. Henning Leitz. Folge 7. Erbrecht. Wie komme ich an meinen Pflichtteil?
Hallo Henning.
Hallo Julia.
Henning, du bist Partner bei euch in der Kanzlei CLLB und du hast die Kanzlei 2004 mitgegründet. Dein Spezialgebiet ist auch das Erbrecht. Du hast sogar promoviert auf dem Gebiet, oder?
Ja, das ist richtig. Wir sind auf Verbraucherrecht spezialisiert. Erbrecht ist eines unserer Spezialgebiete und für mich eine Herzensangelegenheit, weil ich da meine Doktorarbeit darüber geschrieben habe.
Wir schauen uns heute den Fall deiner Mandantin an und es soll auch ganz grundlegend um das Thema Erbrecht und um Pflichtteilsansprüche gehen. Erben kann ja ein sehr emotionales Thema sein, ne? Also bei der E-Mail deiner Mandantin, da hört man es, finde ich, auch raus. Welchen Teil deiner Arbeit macht denn eigentlich auch psychologisches Geschick aus? Also in welche Verfassung kommen die Leute auch zu dir?
Erbrecht ist, genau wie das Familienrecht, häufig sehr emotionsbeladen. Denn man muss sich vergegenwärtigen, beim Erbrecht geht es in der Regel um das gesamte Vermögen, das ein Mensch im Laufe seines Lebens erwirtschaftet oder durch Schenkung oder selber durch Erbschaft bekommen hat. Und da gibt es natürlich verschiedenste Interessen. Es gibt die Interessen desjenigen, der ein Testament verfasst und über sein Vermögen das eben weitergeben möchte. Der möchte natürlich regeln, dass nach seinem Tod das Vermögen an die Personen geht, denen er es zuwenden möchte. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht Familienmitglieder, nahe Angehörige, die Erwartungen haben, die dann nicht erfüllt werden, wenn sie enterbt sind, nicht bedacht werden.
Geht ja auch oft um das Gefühl von Gerechtigkeit wahrscheinlich, ne? Die verstorbene Person ist dann nicht mehr da, es ist nur noch sozusagen der letzte Wille da und kann ja auch sein, dass sich dann vielleicht jemand auch mal ungerecht behandelt fühlt.
Das kann ganz furchtbar sein, weil man kann mit dem Verstorbenen ja nicht mehr reden. Man kann auch nichts mehr klären, nichts mehr richtigstellen. So ein Testament, wenn es formwirksam errichtet ist, da sind die Fakten geschaffen. Damit muss man auch erstmal klarkommen. Und genau, weil du gefragt hast, was für Menschen denn zu uns kommen, das sind ganz unterschiedliche Fallkonstellationen. Das ist einmal der Vorausschauende, der zu uns kommt und ein Testament so errichtet haben möchte, dass es möglichst nicht zum Streit kommt. Das im besten Fall auch steuerlich optimal gestaltet ist. Das sind aber auch die Menschen, bei denen das Kind eben schon in den Brunnen gefallen ist, die durch ein Testament enterbt wurden oder die Erben geworden sind und jetzt von einem Pflichtteilsberechtigten aufgefordert werden, ihnen den Pflichtteil auszubezahlen und die in dieser Situation nicht wissen, was sie alles tun müssen. Oder es gibt auch die Fälle, wo jemand noch lebt, aber sehr betagt ist und Dritte, Pfleger oder Kinder aufgrund einer Vollmacht anfangen, Konten leer zu räumen und andere Kinder dann Angst haben, dass alles leergeräumt wird und die fragen, was sie tun können.
Mhm. Bei deiner Mandantin ist es so, die wurde enterbt, einer der Fälle, die du jetzt gerade aufgezählt hast. Kannst du noch mal in deinen Worten erzählen, wie ihre Situation war?
Also meine Mandantin wusste nichts, dass es ein Testament gibt, in dem vorgesehen ist, dass die zweite Ehefrau, also nicht ihre Mutter, Alleinerbin wird. Und sie wusste nicht, dass sie enterbt ist. Sie ist also erstmal aus allen Wolken gefallen, als sie vom Nachlassgericht eine schriftliche Mitteilung bekommen hat. Da wurde ihr ein Auszug aus dem Testament übermittelt, aus dem sich dann ergab, dass sie enterbt ist. Das war für sie natürlich erstmal eine schlimme und überraschende Situation und sie hat dann angefangen, sich Gedanken darüber zu machen, was kann ich jetzt tun, Vom Nachlassgericht ist sie nur informiert worden, dass sie als Pflichtteilsberechtigte in Betracht kommt. Und in dieser Situation hat sie sich an uns gewandt, zumal die überlebende Ehefrau, die bedachte Ehefrau eben auch Kontovollmachten hatte und sie da Sorge hatte, dass die Konten leergeräumt werden und man dann gar nicht mehr weiß, was gehört eigentlich alles zum Nachlass, woraus berechnet sich eigentlich mein Pflichtteil.
Da schließen sich jetzt gleich ganz viele Fragen für mich an, also vielleicht der Reihe nach. Erstmal, sie hat den Brief vom Nachlassgericht erhalten. Das hat sie selber geschrieben, das ist gerade auch nochmal genannt. Was ist das für ein Vorgang? Passiert das immer? Wann kriegt man einen Brief vom Nachlassgericht?
Ja, also das Nachlassgericht, wenn es vom Versterben einer Person erfährt und auch ein Testament eingereicht wird, dann wird das Nachlassgericht insoweit von sich aus aktiv, dass es prüft, welche Angehörigen gibt es, wer kommt als Pflichtteilsberechtigter in Betracht und diese werden informiert.
Und deine Mandantin ist ja die Tochter des Verstorbenen und zudem sagt man dann Erblasser jeweils, richtig?
Genau, der Verstorbene, das ist der Erblasser, beziehungsweise das ist derjenige, der eben auch ein Testament errichtet hat, der Testierende. Diese Begriffe kann man beide verwenden, ja. Das ist derjenige, um dessen Nachlass, um dessen Vermögen es geht.
Jetzt steht ihr ja als Tochter des Erblassers, eben des verstorbenen Vaters, ein Pflichtteil zu. Das schreibt sie ja auch. Wir haben in unserem Podcast eine Rubrik, die nennt sich das Glossar, wo wir immer Begriffe erklären, die im juristischen Kontext vielleicht sehr häufig verwendet werden, dass dementsprechend für Juristinnen und Juristen ein Heimspiel sind, aber wo dann doch man mit einem Laienverständnis vielleicht nicht ganz versteht, was es meint. Und vielleicht greifen wir uns da tatsächlich dieses schon mal raus, Pflichtteil, Henning. Kannst du uns erklären im Glossar, was ist der Pflichtteil?
Also mal ganz grob gesagt kann man sagen, der Erblasser, der kann über sein Vermögen verfügen, wie er will. Wenn der möchte, kann der eine gemeinnützige Einrichtung oder seine Nachbarin zum Alleinerben einsetzen und damit grundsätzlich über sein ganzes Vermögen verfügen. Er kann damit auch alle Angehörigen eben von der Erbfolge ausschließen, dann bekommen die erst einmal nichts. Der Gesetzgeber wollte aber bestimmten Angehörigen eine Mindestteilhabe zukommen lassen, das heißt insoweit ist die Freiheit des Erblassers eben doch eingeschränkt. Und das ist die sogenannte, der Pflichtteil ist quasi die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Den kann der Erblasser den nächsten Angehörigen nicht entziehen.
Würdest du da auch einmal ein kurzes Beispiel geben? Wie hoch ist der? Wie hoch ist der Pflichtteil?
Der Pflichtteil ist die Hälfte des gesetzlichen Erbteils.
Das bedeutet?
Das bedeutet, ich muss mir zunächst anschauen, wie sind die Familienverhältnisse. Unser Fallbeispiel, da haben wir eine Ehefrau und wir haben eine Tochter. Die sind nach dem Gesetz jeweils gesetzliche Erben zu einhalb. Die erben also nebeneinander. Wenn es kein Testament gäbe, wären die jeweils Erben zu einhalb geworden. Und der Pflichtteilsanspruch ist die Hälfte des gesetzlichen Erbteils, damit also ein Viertel.
Alles klar. Das heißt, in unserem Fall, die Ex-Frau hat keinen Anspruch auf das Erbe, ne? Und Geschwister auch nicht. Also wenn wir jetzt noch Tante und Onkel der Mandantin da um die Ecke kommen, die haben kein Recht auf den Pflichtteil, richtig?
Richtig. Also ein Recht auf den Pflichtteil haben die Ehefrau, die Kinder und die sonstigen Abkömmlinge, also Enkel, Urenkel, wobei eben die Kinder da vorgehen. Und die Eltern, wobei die Eltern von den Kindern verdrängt werden. Man muss also schauen, man muss also zunächst prüfen, wer ist alles vorhanden und wer verdrängt wen.
Das ist ja ein interessanter Vorgang, dass da der Gesetzgeber sich sozusagen rausnimmt, die persönliche Entscheidung eines Individuums in Frage zu stellen und zu sagen, ja, du kannst es schon sagen, dass du dein Kind enterben willst, aber das wollen wir doch anders haben. Weißt du da den Hintergrund dazu? Warum ist das so?
Also ich weiß, dass der geschichtliche Hintergrund darin begründet liegt, dass eben eine Sorgeverpflichtung gesehen wurde. dass quasi ein Erblasser nicht die ganze Familie enterben können soll und die dann vielleicht dem Staat zur Last fallen. Das war sicherlich eine Überlegung. Weiß nicht, ob die jetzt heute noch so eine Rolle spielt. Aber letztendlich die familiäre Verbundenheit, dass die eben nach dem Gesetz auch so eine große Rolle spielt, dass man sagt, hier ist die Freiheit des Erblassers eingeschränkt.
Jetzt schreibt ja deine Mandantin, dass sie eben an ihren Pflichtteil nicht rankommt. Wie kommst du jetzt ins Spiel? Was ist jetzt dein erster Schritt? Wie gehst du vor?
Der erste Schritt ist, dass ich mir die Unterlagen anschaue. Ich schaue mir also auch das Testament an, soweit es verfügbar ist, und prüfe zunächst, ob das Testament überhaupt formwirksam errichtet ist und ob es sonstige Bedenken gegen die Wirksamkeit des Testaments gibt. Denn wenn das Testament unwirksam wäre oder angreifbar wäre, dann wäre meine Mandantin ja gesetzliche Erbin geworden. Das ist also der erste Schritt. Komme ich zu dem Ergebnis, dass das Testament wirksam ist, dann schauen wir, welche Informationen haben wir, was an Nachlassgegenständen, an Vermögenswerten da war. Und dann fordern wir den oder die Erben auf, Auskunft zu erteilen über den Bestand des Nachlasses zum Zeitpunkt des Erbfalls.
Jetzt sagst du, ob es wirksam ist oder nicht wirksam ist. Wie prüfst du sowas? Also jetzt hat sie ja geschrieben, das war formlos. Er hat einfach halt ein Schriftstück hinterlassen, ist unterschrieben. Also wie kannst du sagen, ob das jetzt wirksam ist oder nicht?
Also ein Testament muss handschriftlich errichtet sein und muss vom Erblasser unterschrieben sein. Und man glaubt es nicht, aber es kommt gar nicht selten vor, dass Testamente auf der Schreibmaschine geschrieben werden und dann handschriftlich unterschrieben werden. Das wäre ein unwirksames Testament mit der Konsequenz, dass gesetzliche Erbfolge eingetreten wäre.
Also es wäre ein formaler Fehler, der einfach eine ganz gravierende Konsequenz hätte.
Ja.
Das Testament wäre unwirksam.
Das Testament wäre unwirksam. Genauso könnte es ja sein, dass die Tochter weiß, dass der Vater in unserem Beispielsfall schwerst dement war und zum Zeitpunkt der Erstellung des Testaments gar nicht mehr in der Lage war, ein rechtsgeschäftlich wirksames Testament zu errichten.
Das könntest du auch abklopfen sozusagen?
Das könnte man abklopfen. Man könnte klären über den Hausarzt, wenn man an Informationen herankommt, wie der Gesundheitszustand war. Und man kann dann natürlich auch rechtlich dagegen vorgehen und Klage auf Feststellung erheben, dass dieses Testament unwirksam ist. Auch wieder mit dem Ergebnis, wenn ein Gericht zu dem Ergebnis kommt, das Testament ist unwirksam, dass dann gesetzliche Erbfolge eintritt und die Tochter doch Erbin geworden ist.
Was ist denn mit Schenkungen? Also der Vater wollte ja offenbar, dass seine Frau eigentlich sein gesamtes Erbe bekommt. Hätte er ihr das Vermögen auch schenken können?
Das hätte er können. Das wird auch ganz gern gemacht. Das erleben wir immer wieder, dass gerade betagtere Menschen, die einfach wissen, dass kann in den nächsten Jahren auf sie zukommen, dass sie versterben, dass sie dann anfangen, Vermögensübertragungen vorzunehmen, Immobilien übertragen, Wertpapierdepots übertragen. Dadurch wird der Pflichtteilsanspruch ausgehöhlt, denn der Pflichtteilsanspruch berechnet sich nach dem Wert des Nachlasses zum Zeitpunkt des Erbfalls. Und wenn der Erblasser vorher alles verschenkt hat, dann ist im Erbfall kein Vermögenswert mehr da. Könnte man denken, Pech gehabt, aber so einfach ist es nicht, denn der Gesetzgeber hat dieses Problem gesehen und schreibt für Schenkungen in den letzten 10 Jahren vor dem Erbfall vor, dass die quasi dem Nachlass hinzugerechnet werden. Dann habe ich einen sogenannten Ergänzungsanspruch.
Also das heißt, wenn die beiden noch keine 10 Jahre verheiratet waren oder das einfach noch keine, nicht mehr als 10 Jahre zurückliegt, diese Schenkung, dann ist sie auch unwirksam jetzt, was den Pflichtteil angeht.
Genau, wenn die Schenkung nicht länger als 10 Jahre zurücklag, dann wird sie berücksichtigt bei der Berechnung des Pflichtteils.
Gut, das heißt wiederum ein Punkt für deine Mandantin in diesem Fall.
Genau, ja.
Ja, Jetzt hat sie aber ja auch keinen Zugang zu den Konten und weiß auch gar nicht, um welches Vermögen es sich eigentlich handelt. Wie kommt man denn jetzt an diese Informationen ran?
Indem man die Erbin, in dem Fall eben die zweite Ehefrau, die zur Alleinerbin eingesetzt wurde, auffordert, Auskunft zu erteilen. Im Zuge dieser Auskunftserteilung ist sie verpflichtet, ein Bestands- und Nachlassverzeichnis zu erstellen. Das muss sie ganz gründlich, sorgfältig machen. Ich kann auch verlangen, dass das vor einem Notar erstellt wird. Und ich habe auch Anspruch darauf, dass eine Wertermittlung der einzelnen Nachlassgegenstände vorgenommen wird. Man stelle sich vor, klar, wenn Barvermögen oder wenn Kontoguthaben zum Nachlass gehören, dann ist es nicht besonders schwierig.
Das ist einfach, kann man einfach ablesen.
Dann ist es die Zahl, die auf dem Kontoauszug steht. Aber beispielsweise, da gehört ein Sportwagen zum Nachlass, da gehört eine Immobilie zum Nachlass, je nachdem, wo die liegt. Das muss ich bewerten lassen. Und da habe ich als Pflichtteilsberechtigter Anspruch darauf, dass der Erbe das auf seine Kosten bzw. auf Kosten des Nachlasses ermitteln lässt und mir ein entsprechendes Gutachten zur Verfügung stellt. Da kann ich den Erben also richtig ärgern.
Ja, aber das ist überhaupt nicht im Interesse des Erben. Ich meine, ich stelle mir das als einen aufwendigen Vorgang vor, wenn man Immobilien schätzen lassen muss oder auch den Wert eines Sportwagens, den du jetzt als Beispiel genannt hast, ist überhaupt nicht im Interesse der Erbin, der neuen Ehefrau des verstorbenen Vaters. Was ist, wenn die das einfach nicht rausrückt?
Dann würde ich meiner Mandantin empfehlen, eine Klage auf Erteilung von Auskunft bei Gericht einzureichen. Und dann wird sie vom Gericht per Urteil dazu verurteilt, diese Auskunft zu erteilen. Und wenn sie das dann immer noch nicht tut, dann kann ich im Wege der Zwangsvollstreckung das vollstrecken lassen, dass sie diese Auskunft erteilt. Mit Zwangsgeld bis zur Zwangshaft. Also das erlebe ich dann eigentlich nicht, dass es so weit kommt.
Okay. Also sie muss das liefern. Sie muss ein detailliertes Nachlassverzeichnis liefern. Vielleicht sollten wir auch nochmal diese Begriffe klären. Nachlass, Erbe, Vermächtnis, das ist natürlich, sind auch so Begriffe, die man im Sprachgebrauch doch sehr, würde ich sagen, synonym verwendet. Es ist sicher juristisch ein bisschen anders. Würdest du das nochmal für uns auseinandernehmen? Was ist Erbe, Nachlass und Vermächtnis?
Ja, also der Nachlass, das ist einfach alles, was demjenigen, der verstorben ist, gehört hat. Das sind sowohl die Aktivposten, die Vermögenswerte, aber auch Schulden. Der Erbe ist derjenige, der entweder durch gesetzliche Erbfolge, weil es kein Testament gibt, oder über ein Testament in die Rechtsstellung des Erblassers eintritt. Das heißt, wenn ich Erbe werde, dann trete ich in alle Rechtspositionen des Erblassers ein. Mir gehören dann die Kontoguthaben. Ich habe Anspruch darauf bei einer Immobilie, dass im Grundbuch mein Name eingetragen wird. Ich kann das Auto auf mich ummelden. All das gehört dann mir. Ich muss aber natürlich auch die Schulden weiter bedienen. Beim Vermächtnis ist es hingegen so, wenn der Erblasser im Testament schreibt, ich vermache meinem Freund Willi meine Immobilie am Bodensee, dann gehört mir diese Immobilie nicht automatisch, sondern beim Vermächtnis muss ich dann an den Erben herantreten und muss sagen, der Erblasser hat mir diese Immobilie vermacht, bitte übertrag mir die. Das heißt, beim Vermächtnis habe ich nur einen Anspruch gegen den Erben, dass er mir den bestimmten Gegenstand herausrückt. Als Erbe trete ich unmittelbar in die Fußstapfen des Erblassers.
Das heißt, ein Erbe ist jemand, der direkt verwandt ist zum Beispiel.
Der hat eine viel stärkere Position, weil der einfach unmittelbar in die Rechte und Pflichten des Erblassers eintritt.
Und das Vermächtnis wäre zum Beispiel auch an einen Freund zu übergeben oder zu übertragen, aber der muss es dann erst einfordern beim Erben.
Der muss es einfordern, genau, und der Erbe muss das erfüllen.
Und auch da hätte man dann wieder juristische Mittel an der Hand, wenn das nicht rausgerückt wird.
Genau, dann muss man eben eine Herausgabeklage einreichen bei Gericht, ja.
Jetzt nochmal bezogen auf deine Mandantin. Woraus bestand denn hier genau der Nachlass?
Der war sehr vielseitig, der Nachlass. Der bestand aus Immobilienvermögen, Wertpapieren, Geldvermögen in Form von Bar- und Kontoguthaben, für ein Fahrzeug. Genau, das waren so die wesentlichen Dinge.
Und wie war hier das Verfahren? Also der Nachlassverzeichnis, haben wir schon drüber gesprochen. Hat das tatsächlich die Erbin zur Verfügung gestellt oder war das da, musstet ihr da ein bisschen Druck ausüben?
Das ging sehr schleppend. Man muss ein gewisses Verständnis natürlich aufbringen. Es ist ja so, der Pflichtteilsanspruch, der entsteht ja mit dem Erbfall. Das heißt, sobald der Erblasser verstorben ist, kann ich als Pflichtteilsberechtigter, wenn ich erfahre, oh, ich bin enterbt, den Erben auffordern, diese Auskunft zu erteilen. Das ist natürlich in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Tod, kann es sehr hart sein. Von daher ist es nachvollziehbar, dass da manchmal etwas Zeit ins Land geht. Wir sind da auch dann eher großzügig, dass wir dann Fristverlängerungen nachkommen und diese bewilligen. Aber in unserem Fall hat sich das dann einfach über viele Monate hingezogen und sind die entsprechenden Unterlagen nicht zur Verfügung gestellt worden. Die Wertgutachten waren unbefriedigend, weil sie nicht sehr aussagekräftig waren. Da mussten wir also jeweils nachhaken und das haben wir dann auch gemacht.
Es gab was zu erben, ne? Wie viel war es denn insgesamt?
Es gab was zu erben. Das waren über 100.000 und etwas unter 200.000 Euro in der Größenordnung. Genau, daraufhin haben wir uns dann auch geeinigt, weil man eben gerade bei der Bewertung der einzelnen Nachlassgegenstände wird man dann einfach irgendwann versuchen, eine Mittellösung zu finden bei der Bewertung, damit man auch irgendwann zu einem Ende kommt und ein Ergebnis bekommt.
Ja, aber so knapp 200.000 Euro ist eine ganze Menge Geld. Auch also musste das dann sozusagen die Frau des Vaters der Tochter auszahlen?
Die musste das dann auszahlen, ja. Und zwar nebst Zinsen. Und genau, da sie das nicht konnte, weil weder das Wertpapierguthaben noch das Kontoguthaben dafür ausgereicht haben, musste sie die ihr vererbte Immobilie belasten und einen Kredit aufnehmen.
Wie schnell muss denn sowas gehen? Das sind ja auch alles Vorgänge, die brauchen ein bisschen. Du sagst vorhin schon, mit Fristen seid ihr ein bisschen großzügig. Wie schnell muss man da sein? Also wie schnell muss die Ehefrau oder die Witwe dann da reagieren und das Geld der Tochter auszahlen?
Grundsätzlich ist es im Interesse des Erben, den Pflichtteilsanspruch möglichst schnell zu erfüllen, weil...
Wegen der Zinsen.
Wir formulieren die Aufforderung natürlich so, dass dann sofort auch die Zinsen zu laufen beginnen. Und bei 5% über dem Basiszins aus größeren Beträgen kostet es richtig Geld, wenn man sich zu viel Zeit lässt. Dann war es in unserem Fall noch so, wir haben Auskunftsklage erhoben, nachdem die Auskunftserteilung so schleppend war. Diese Kosten musste die Ehefrau dann eben auch bezahlen.
Und wie ist das mit Erbschaftssteuern? Muss sie die auch übernehmen?
Die muss sie übernehmen. Den Wert des Pflichtteils, den sie ausbezahlt hat, kann sie aber abziehen und es gibt natürlich Freibeträge.
Bei deiner Mandantin, da ging das also ganz konkret um knappe 200.000 Euro, hattest du gesagt. Was wäre denn, wenn der Vater große Schulden gehabt hätte? Also man kann ein Erbe ja auch ausschlagen, aber dafür muss man ja auch erstmal wissen, was das eigentlich beinhaltet. Also wenn man jetzt das Nachlassverzeichnis noch nicht hat, weiß man gar nicht, was drin ist im Sack.
Völlig klar. Einfach ist der Fall, wo von vornherein klar ist, der Vater ist völlig überschuldet. Da werde ich als Erbe sicherlich den Weg der Ausschlagung wählen, denn ansonsten muss ich mich mit dem Nachlass auseinandersetzen. Ich hafte dann eben auch für die Schulden. Ich kann zwar die Haftung auf den Nachlass beschränken, aber das kostet alles Zeit und ich kann da Fehler machen und dann hafte ich womöglich mit meinem eigenen Vermögen. Das heißt, in einem solchen Fall, wo klar ist, der Nachlass ist überschuldet, würden wir unserem Mandanten immer empfehlen, auszuschlagen. Problematischer ist der Fall, wo ich keine Informationen habe. Der ist deswegen problematisch, weil das Erbrecht so gestaltet ist, dass wir reden von einem von Selbsterwerb. Das heißt, ich werde nicht Erbe, indem ich die Erbschaft annehme, sondern ich werde Erbe, weil ich entweder per Testament oder Kraft Gesetzes zum Erbe berufen bin. Und wenn ich innerhalb von 6 Wochen keine Ausschlagung erkläre, bin ich Erbe. Das heißt, ich habe mit 6 Wochen relativ wenig Zeit, mich schlau zu machen. Wie sieht's aus, um eine Ausschlagung zu erklären? Das reicht in vielen Fällen nicht, wo ich keine Kontovollmachten habe, wo ich an keine Informationen komme. Da gibt es dann nur noch die Möglichkeit, dass ich die Annahme der Erbschaft, die ja fingiert wird vom Gesetz, dass ich die anfechte, wenn ich dann erfahre, ah, der Nachlass ist überschuldet. Aber der Optimalfall ist natürlich, ich weiß es gleich und kann sofort reagieren.
Aber problematisch ist tatsächlich der, wo ich es eben innerhalb der 6 Wochen noch nicht weiß und nicht weiß, soll ich jetzt sozusagen dafür kämpfen oder soll ich es ausschlagen? Ne? Also was könnt ihr da machen?
Wenn man gar keine Informationen hat, nicht wirklich viel, dann können wir im Grunde nur Beratungsleistungen dahingehend erbringen, welcher Schritt welche Konsequenz hat. Nehme ich das Erbe an, dann habe ich A, immer noch die Möglichkeit, die Annahme anzufechten und B, habe ich die Möglichkeit, die Haftung auf den Nachlass zu beschränken. Schlage ich aus, habe ich natürlich das Risiko, dass sich nachher vielleicht rausstellt, da war doch noch richtig Geld da.
Zum Schluss interessiert mich natürlich noch, wie es ausgegangen ist. Hat denn die Mandantin ihren Pflichtteil inzwischen bekommen?
Ja, die hat sich sehr gefreut. Die hat ihren Pflichtteil bekommen, die hat ihre Kosten erstattet bekommen und sie hat die Zinsen bekommen.
Und wie lange hat es gedauert ungefähr?
Ungefähr 15 Monate.
Und weißt du, ob sie mit ihrer Stiefmutter noch mal jemals ein Wort gewechselt hat?
Das weiß ich nicht, aber ich vermute eher nicht.
Als eher das Kind in den Brunnen gefallen wahrscheinlich.
Ja.
Mit dem Abschluss eines solchen Erbstreits, da ist ja sicher auch immer so ein Schritt der Trauerarbeit mitgeschafft, oder? Also was macht es auch mit Leuten, wenn dann so ein 15 Monate, hast du gesagt, ist eine lange Zeit, wenn dann so ein Prozess auch abgeschlossen ist? Hörst du da die Steine vom Herzen kullern?
Ja, das ist schon sehr wichtig. Das ist extrem wichtig, weil man dann, egal ob man die Entscheidung des Erblassers akzeptiert oder nicht, einfach Fakten schafft und dann für sich auch mal damit abschließen kann.
Es ist einfach ein Punkt hinter einem Kapitel. Vielen Dank, Henning. Die wichtigsten Infos zum Thema Erbrecht, die findet ihr auch auf der Internetseite von den CLLB-Anwälten. Den Link, den habe ich in die Shownotes gestellt. Ich danke vielmals für euer Interesse und danke dir, Henning, für die Infos.
Sehr, sehr gerne. Danke dir, Julia.
Lass dir nichts gefallen ist ein Podcast im Auftrag der CLLB-Rechtsanwälte. Bei den Rechtsausführungen in diesem Podcast handelt es sich um die Rechtsmeinung von Rechtsanwalt Dr. Henning Leitz. Moderation und Redaktion Julia Riethammer. Eine Produktion von Studio 3. Anna Bilger, Vanessa Löwel und Julia Riethammer.